Radio Prag Nachrichten.
Die Öffnung des deutschen Arbeitsmarkts für Tschechien sei Chance für die bayerische Wirtschaft, sagte Berns Wirtschaftsminister Martin Zeil am Freitag in Prag. Staatspräsident Klaus kritisiert die Rentenreform der Regierung als zu übereilt. Das Kabinett weist die Kritik zurück. Das Medienunternehmen MEDIA hat gegen die Partei der öffentlichen Angelegenheiten einen Insolvenzantrag eingereicht. Als Chance für die bayerische Wirtschaft hat Berns Wirtschaftsminister Martin Zeil die Öffnung des deutschen Arbeitsmarkts für Arbeitnehmer aus Tschechien zum 1. Mai bezeichnet. Zum Abschluss seiner zweitägigen Tschechienreise sagte Zeil am Freitag in Prag, dass sein Amtskollege Martin Kocourek und er dem Stichtag mit großem Optimismus entgegensehen. Ängste vor einem massiven Ansturm osteuropäischer Arbeitssuchender habe er nie geteilt, sagte Zeil. Er traf in Prag auch mit Verkehrsminister Vít Bárta zusammen, bei dem er für einen Ausbau der Eisenbahnverbindung München-Prag warb. Der Wirtschaftsminister wurde von einer 50-köpfigen Delegation aus Unternehmen, Landtag, Abgeordneten und Handelskammervertretern begleitet. Das Medienunternehmen MEDIA hat gegen die Partei der öffentlichen Angelegenheiten einen Insolvenzantrag beim Stadtgericht in Prag eingereicht. Nachdem die Partei zugesagt hatte, ihre Schuld am kommenden Montag zu bezahlen, wurde der Antrag auf Insolvenzverfahren nach wenigen Stunden wieder zurückgezogen. Dem Firmeneigner Jaromír Soukup zufolge habe die Partei Werbung bestellt, die sie nicht bezahlt habe. Die Gesamtforderung soll umgerechnet rund 500.000 Euro betragen. Staatspräsident Václav Klaus hat die Rentenreform der Regierung Nečas kritisiert. Sie sei in zu großer Eile verabschiedet worden und ohne seriöse öffentliche Debatte, schreibt Klaus in einem Kommentar für die Freitagsausgabe der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes. Laut dem Staatspräsidenten sollte die vom Staat ausgezahlte Rente nur die Grundbedürfnisse decken. Sie solle solidarisch sein und nicht dem Gehalt entsprechen. Alles darüber hinaus sei Privatangelegenheit, so Klaus in seinem Beitrag. Die Regierung hat die Kritik des Präsidenten zurückgewiesen. Der Regierungsentwurf für die Rentenreform stütze sich auf eine Diskussion, die über die Reform in der vergangenen Legislaturperiode geführt worden sei, sagte Premier Petr Nečas am Freitag. Im Moment sei keine Zeit mehr, die Änderung weiter zu verzögern. Wie der Regierungschef ergänzte, werde sein Kabinett auch mit den oppositionellen Sozialdemokraten, mit Gewerkschaften und Vertretern der Arbeitgeber über den Reformentwurf verhandeln. Sollte es den Sozialdemokraten nicht gelingen, die geplante Vereinheitlichung des Mehrwertsteuersatzes auf 20% zu verhindern, würden sie im Falle eines Wahlsiegs nur bei einigen Waren die Herabsetzung der Mehrwertsteuer erwägen. Dies sagte der amtierende Parteivorsitzende der Sozialdemokraten Bohuslav Sobotka am Freitag bei einer Pressekonferenz. Bisher hat es von den Sozialdemokraten immer geheißen, man wolle die Einheitssteuer bei einem möglichen Wahlsieg völlig abschaffen. Die Benzinpreise in Tschechien sind infolge der wachsenden Erdölpreise auf den höchsten Stand seit September 2005 geklettert. Damals waren sie wegen der Schäden durch den Hurrikan Katrina im Golf von Mexiko angestiegen. Ein Liter bleifrei kostet nun durchschnittlich 33,89 Kronen, das sind 57 Heller mehr als vor einer Woche. Das Wetter: am Samstag ist es in Tschechien heiter bis wolkenlos. Im Laufe des Tages nimmt von Norden her die Bewölkung zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Meter bei 5 Grad Celsius. Das waren die Nachrichten von Radio Prag mit Markéta Kachlíková.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Und das haben wir heute im Programm. Ein Ort für die Geschichte. Die Václav Havel Bibliothek besteht zwar bereits seit vielen Jahren, doch erst jetzt soll sie einen festen Sitz erhalten. Auf Fußwegen durch Prag. Umweltorganisationen haben einen grünen Stadtplan für die Moldau-Metropole herausgegeben. Soweit unsere Themen im Tagesecho. Zudem bringen wir Ihnen den Monat März näher, und zwar in unserem Sprachkurs. Anschließend besuchen wir dann das Museum des Handwerks in Letorad, das dann in etwa einer Viertelstunde im Reiseland Tschechien. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Bleiben Sie am Apparat. Viel Spaß bei unserer Sendung. Seit 2004 gibt es in Prag die Václav Havel Bibliothek. Auch wenn sie inzwischen mehrere Bücher herausgegeben hat und Ausstellungen sowie Diskussionen veranstaltet hat, hat sie bislang keinen festen Sitz. Dies könnte sich nun ändern. Wenn alles klappt, könnte die Bibliothek in etwa 2 Jahren in ein historisches Gebäude auf dem Prager Hradčín umziehen. Mehr von Martina Schneibergova.
Einst stand dort eine Säule, die angeblich daran erinnerte, dass sich dort auf dem heutigen Loretto-Platz die Erde unter der bösen Fürstin Drahomira geöffnet haben soll. Nun wird das Haus zu Drahomiras Säule für den Zweck der Václav Havel Bibliothek umgebaut. Der Ex-Präsident zeigte sich erfreut, als er sich die Pläne anschaute. Zuerst hatte die Václav Havel Bibliothek in der Straße Worschilska ihren Sitz. Später war sie in der historischen Herge-Ziegelei untergebracht. Zurzeit wird das Café Montmartre für die Veranstaltungen genutzt. Einen festen Sitz aber begrüßt der Ex-Präsident.
Die Václav Havel Bibliothek hat ihre Vorgeschichte. Ihre Entstehung dauerte einige Jahre. Ich hatte zuerst gemischte Gefühle, als es hieß, dass die Bibliothek meinen Namen tragen soll. Mit der Zeit fand ich mich damit aber ab. Und dann habe ich mich sogar mit der Idee identifiziert. Auch wenn ich weder Gründer noch Mitglied des Verwaltungsrates der Bibliothek bin, habe ich begriffen, dass sich hier eine große Chance bietet. Es geht nicht etwa um die Chance, mir selbst ein Denkmal oder eine Gedenkstätte zu errichten, sondern eine Chance, durch Archivalien die letzten 50 Jahre unseres Landes zu vergegenwärtigen. Und zudem in einer Institution, die vom Staat unabhängig wäre. Sie könnte dem Urteil über die zurückliegenden Jahrzehnte einige Meinungen hinzufügen.
Die Entstehung der Bibliothek sei nicht einfach gewesen, weil eine solche Institution in Europa einzigartig sei, so der Ex-Präsident weiter.
Präsidentenbibliotheken gibt es in den USA und eine Bibliothek dieser Art befindet sich auch in Australien. In Europa ist so etwas ungewöhnlich. Ich war mir anfangs nicht sicher, ob die Idee nicht Unbehagen oder Spott einbringen würde. Das ist nicht passiert. Die Bibliothek hat großes Interesse geweckt.
Die Bibliothek entstand offiziell 2004. Für die Öffentlichkeit sei vor allem ihre Verlagstätigkeit am sichtbarsten, sagt der Unternehmer Zdeněk Bakala, der das ganze Projekt finanziert. Nach einem geeigneten Gebäude für die Bibliothek habe er längere Zeit gesucht, so Bakala. Der zukünftige Ort ist ein Gebäude aus der Renaissancezeit, das später einige Mal umgebaut wurde. Für seine neue Funktion soll es noch einmal neu gestaltet werden. Der Entwurf stammt von anerkannten spanischen Architekten Ricardo Bofill, der unter anderem den Flughafen von Barcelona neu gestaltet hat.
Es ist für mich eine Ehre, für diese Institution zu arbeiten und hier meinen Namen gemeinsam mit Präsident Havel und Herrn Bakala zu verewigen. Sie sind nicht nur meine Klienten, sondern auch meine Freunde. Diese Arbeit ist für mich wirklich etwas Besonderes.
Wie Bofill versichert, will er Rücksicht auf die Geschichte des Gebäudes nehmen. Im Laufe der kommenden 2 Jahre könnte die Bibliothek auf dem Hradčín eröffnet werden, hieß es.
Die Václav Havel Bibliothek wird sesshaft. Und wir bleiben mehr oder minder am Ort. Prag ist keine Vorzeigestadt für Fußgänger und Radfahrer und Menschen, die sich nach mehr Lebensqualität sehen. Aber in den letzten Jahren tut sich so einiges in dieser Hinsicht. Das ist auch und vor allem dem Engagement der Bürgervereinigung Automat zu verdanken. Christian Rümkow sprach mit Vratislav Filler über eine noch recht neue Idee, die Lebensqualität in Prag zu erhöhen.
Vratislav Filler, Automat hat eine neue Idee umgesetzt, und zwar einen sogenannten grünen Stadtplan. Den gab es seit Herbst in Papierform und seit ein paar Tagen auch online im Internet. An wen richtet sich der grüne Stadtplan und was kann der Nutzer darauf finden, was er nicht auch auf einem gewöhnlichen Stadtplan sieht?
Der grüne Stadtplan richtet sich vor allem an Leute, die Orte in der Stadt suchen, die nicht so sehr vom Verkehr belastet, sondern im Gegenteil angenehm und insgesamt umweltfreundlich sind. Aber der Stadtplan weist auch Gebiete aus, die besonders für Fußgänger und Radfahrer geeignet sind.
Und können Sie ein paar Beispiele geben? Ich habe zum Beispiel gelesen, man findet dort auch verzeichnet Nichtraucher-Cafés.
Auf der Karte sind einige Dutzend Nichtraucher-Cafés und Restaurants eingetragen, aber auch Restaurants, die vegetarische Küche anbieten. Außerdem sind zum Beispiel alternative Theater oder auch günstige alternative Clubs aufgeführt.
Der grüne Stadtplan ist aber auch interaktiv. Die Nutzer können ihn erweitern, oder?
Ano.
Genau, wir versuchen die Menschen zu animieren, dass sie uns ihre Ideen und Entdeckungen von neuen Orten schreiben oder ergänzende Informationen, und zwar mit Hilfe eines einfachen Internetformulars. Wir überprüfen dann sofort die neuen Informationen und tragen sie auf dem grünen Stadtplan im Internet ein.
Die Idee ist nicht ganz neu, sie stammt aus den USA. Wie finanzieren Sie eigentlich den grünen Stadtplan? Zahlen zum Beispiel auch die Biogeschäfte, die dort verzeichnet sind, eine Gebühr?
Die Grundidee ist, dass die entsprechenden Einrichtungen nichts zahlen müssen für den Eintrag. Wenn sie den Qualitätsansprüchen gerecht werden, dann erscheinen sie auf der Karte umsonst. Und was die Finanzierung betrifft, für die Planung des Projekts haben wir Gelder vom Umweltministerium bekommen. Und jetzt bemühen wir uns, das Ganze über Werbung auf der Website zu finanzieren.
Wird es den grünen Stadtplan auch in anderen Sprachen geben, sodass er eben zum Beispiel auch für Touristen von Nutzen sein kann?
Leider übersteigt das im Augenblick unsere Möglichkeiten, den grünen Stadtplan sofort auch in anderen Sprachen bereitzustellen. Wir wollen den Plan auch in anderen Sprachen anbieten, aber das wird wohl erst in einem guten halben Jahr passieren.
Nebude to třeba dřív než za půl roku.
Vratislav Filler von der Organisation Automat über die grüne Seite Prags. Das Interview führte Christian Rümkopf. Und damit ist unser Tagesecho zu Ende. Unser heutiges Programm ist es aber noch nicht. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Und jetzt ist es wieder Zeit für einige sprachliche Übungen in unserem Programm. Der Tschechischkurs von und mit Markéta Kachlíková. Und da wird es so langsam bereits Frühling, denn es geht um den Monat März.
Willkommen bei Tschechisch gesagt. Nach dem ziemlich geheimnisumwobenen Namen Februar,
Unar,
betrachten wir heute, woher der erste Frühlingsmonat in der tschechischen Sprache seinen Namen bekommen hat. Wir sprechen über den März.
Březen.
Bei dem Wort
Březen
ist es auf den ersten Blick klar, wovon der Name abgeleitet wird, aber bei näherer Betrachtung stellt man fest, dass uns gleich zwei Möglichkeiten angeboten werden. In beiden steckt dabei im Wortstamm ein natürlicher Vorgang, der darauf verweist, dass der Frühling beginnt. Einer Theorie nach geht
Březen
auf das Wort
Březí
zurück, was zu Deutsch trächtig heißt. Im März werden viele Tiere trächtig und bekommen ihre Jungen. Die andere Variante verweist auf den Zusammenhang zwischen dem Monat
Březen
und einem Baum, der Birke.
Brisa.
Gegen Ende März beginnen nämlich die Birken
Brise
oft zu sprießen. Dann ist es draußen meist schon wärmer und die Natur beginnt zu grünen, so dass man keine Lust hat, sich an die Wetterregel zu halten, die mit diesem Monat verbunden ist. Diese Regel besagt, dass man im März hinter den Ofen kriechen soll.
Březen zakam na vlezem.
Ein wichtiger Tag des Monats ist der 21. März.
21. Březen.
Also der erste Frühlingstag.
První jarní den.
Genau zu diesem Datum haben wir die Tag- und Nachtgleiche.
Jarní rovnodennost.
Im Deutschen kennt man aber nicht nur den März, sondern auch den Vormärz. Damit ist nicht der Vormonat Februar gemeint, sondern dieser Begriff hat sich in der Geschichtsschreibung für die Zeit vor der Revolution in Deutschland von 1848 eingebürgert. Auch im Tschechischen wird dieser Begriff benutzt. Man bezeichnet den Vormärz als
Doba předbřeznová.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Sie hörten unseren Sprachkurs Tschechisch gesagt. Und da wir schon beim März sind, wenn der Bauer die Rösslein einspannt, ist es eigentlich nicht mehr weit zu unserem nächsten Thema. Denn wo wir nun hinwollen, da kommen die Bewunderer historischer Maschinen und Geräte auf ihre Kosten und ebenso all diejenigen, die sich eine Vorstellung vom Alltag ihres Urgroßvaters machen wollen, der vielleicht ein tüchtiger Handwerker war. Die Rede ist vom Museum des Handwerks im ostböhmischen Letorat. Gegründet wurde es von Pavel Tarzel, einem Kenner der Region und vieler Handwerksberufe, und zwar vor knapp 11 Jahren. In der vergangenen Ausgabe der Sendereihe Reiseland Tschechien haben wir Sie zusammen mit Pavel Tarzel in den ehemaligen Barockspeicher geführt, in dem sein Museum untergebracht ist. Dabei haben wir versprochen, die Führung durch das Museum fortzusetzen. Nach Letorat, in das Areal des sogenannten Neuen Hofs, lädt sie nun Martina Schneibergova im folgenden Reiseland Tschechien ein.
Reiseland Tschechien.
Schuster, Schneider, Uhrmacher, Holzschnitzer, Perückenmacher sowie zahlreiche weitere Berufe sind in der Dauerausstellung der ersten Etage des Speichers vertreten. Unter den Exponaten sind auch Kuriositäten, die einige Jahrhunderte alt sind, erzählt Pavel Tatze, der nicht nur Gründer, sondern auch Leiter des Museums ist.
Die jüngsten Exponate stammen dagegen aus der Zeit um das Jahr 1950. Einige Gewerbetreibende gab es noch nach dem Jahr 1948, als die Kommunisten die Macht ergriffen hatten. Bald wurde jedoch alles verstaatlicht, auch die kleinste Werkstatt wurde beschlagnahmt. Ich würde sagen, dass der Schwerpunkt unserer Dauerausstellungen in der Zwischenkriegszeit liegt. An diese Zeit der Ersten Republik erinnert man sich heutzutage oft ein wenig nostalgisch. Zu sehen ist im Museum aber beispielsweise auch ein Siegelstock der Schneiderzunft aus dem Jahr 1680. Wir stellen hier auch die für unsere Region typischen Lebkuchenformen aus dem 17. und 18. Jahrhundert aus. Also wirklich historische Gegenstände gibt es im Museum auch.
Zu den einzigartigen Exponaten gehört die große Sammlung von mehr als 100 verschiedenen Werkzeugen zur Herstellung von Kunstblumen. Die Sammlung stamme aus Ronov, Erzherr, der Museumsleiter.
Ich würde doch gerne diese Matrizen noch einmal in Betrieb nehmen. Angeblich lebt in Mähren noch eine Frau, die sich darin auskennt und die auch heutzutage kleine Kunstblumen für die Volkstrachten herstellt. Natürlich kann heutzutage niemand mehr von der Kunstblumenherstellung leben, denn eine kleine Blume ist meistens aus 12 dünnen Schichten zusammengestellt. Diese kleinen Kunstblumen werden für die Stirnbänder genutzt, die zur Volkstracht getragen werden. Aber wenn man bedenkt, dass für ein Stirnband manchmal auch 200 kleine Blümchen gebraucht werden, die einzeln hergestellt werden, müsste so ein Stirnband 1000 Kronen kosten.
Ona musí vystříhat, udělat a do toho ještě ty korálky, tak to by to muselo stát 10 000 ta čelinka na hlavě.
Außer der Einrichtung für die Blumenherstellung wird auch eine Mappe mit Blumenmustern präsentiert, in der man blättern kann. Diese Mappe führten Hausierer, die die Waren anboten, mit sich. Größere Geschäfte habe so ein Hausierer vor aller Seelen gehabt, meint Pavel Tatzel, wo die Kunstblumen stark gefragt waren. Ein Handwerkberuf, der im Adlergebirge stark verbreitet war, war die Paramentstickerei. Heutzutage wissen viele nicht mehr, was man sich unter dem tschechischen Begriff Paramentář vorstellen soll, meint der Museumsleiter.
Paramentářství vlastně vyrábělo především pro ty církevní účely.
Die Paramentenstecker stellten vor allem Messgewänder sowie andere Textilien her, die vor allem zu kirchlichen Zwecken genutzt wurden. Meistens wurden diese Gewänder mit Gold gestickt. Heutzutage werden vor allem noch verschiedene Fahnen gestickt, aber es ist keine Handarbeit mehr. Die Werkstatt eines Paramentenstickers, die hier zu sehen ist, stammt aus Jablone. Die Konzession des Handwerkers ist auf 1825 datiert. Er verkaufte die gestickten Gewänder in ganz Europa. In unserer verhältnismäßig armen Region haben sich früher viele Frauen dieser speziellen Stickerei gewidmet.
Vor allem Handwerksberufe, die mit Lebensmitteln zu tun hatten, sind in der zweiten Etage des Speichers vertreten. Bäcker, Fleischer, Konditor sowie der Milch- und Käsehersteller, Bierbrauer, Imker. Mehrere der Exponate haben eine bewegte Geschichte, erzählt Pavel Tatzel und macht auf eine Sammlung von zierlichen, rundlichen Förmchen aufmerksam. Sie hätten einem Konditor gehört.
Jednou mě přišel do kanceláře člověk, držel v ruce krabici.
Einmal besuchte mich hier im Büro ein Mann. Er brachte eine Schachtel mit und fragte mich, ob ich eventuell auch etwas von einem Konditor haben möchte. Er machte die Schachtel auf und sie war voll von diesen kleinen Dingen, die man im Tschechischen Kopitko nennt. Mit Hilfe dieser Formen wurden einst Bonbons hergestellt. Ich fragte den Mann, woher er käme. Er sagte, er sei aus der Slowakei, aus Košice, Kaschau, gekommen. Dort lebe er seit mehr als 50 Jahren, aber sein Vater habe unweit von Letohrad gelebt, wo er eine Konditorei hatte. Die geerbten Gegenstände habe er als Andenken an den Vater aufgehoben. Als er aber von dem Museum gehört habe, habe er sich entschieden, die Sachen hierher zu bringen und dem Museum zu schenken.
Ein Stück Familiengeschichte ist auch mit einem viel größeren Exponat verbunden. Die Einrichtung für die Sodawasserherstellung stammt aus der Sodawasserfabrik der Familie Lorenz aus Rychnov nad Kněžnou.
Die Familie hat uns die Maschinen als ein Andenken an ihre Großeltern geschenkt. Die Kommunisten hatten ihre Fabrik beschlagnahmt und das Haus, wo die Familie wohnte, in Brand gesetzt. Die Maschinen sind erhalten geblieben nur aus dem Grund, weil sie zu der Zeit in einem Magazin gelagert und nicht mehr genutzt wurden. Als die Nachkommen der Fabrikbesitzer unser Museum besuchten, boten sie uns die Maschinen an und sagten, sie wären froh, wenn sie hier ausgestellt
würden.
Eine Etage höher wird es im Museum etwas lauter. Es rollt und klappert. Den Webstuhl erkennt jederlei. Schwieriger ist es mit der Maschine daneben, die Pavel Tatzel in Bewegung bringt. Es sei eine der drei Leinölpressen, die in Tschechien ausgestellt sind.
Jeden je na Veskanzenu na Veselým kopci, druhý je ve Valašském muzeu.
Eine solche Presse ist im Freilichtmuseum auf Veselý Kopec und eine andere im Freilichtmuseum in Rožnov in der mährischen Walachei zu sehen. Und die dritte ist hier. Sie stammt aus einer Manufaktur aus dem mährischen Karlov. Die Leinsamen wurden zuerst in dieser Maschine verschrotet.
Na šrotovacím zařízení, který máme tady v tom místě. Dokonce se to dá ještě pustit.
Die Seile und die Sattelwerkstatt kann man gleich nebenan besichtigen. Bevor im Speicher das Museum eingerichtet wurde, wurde dort ein wertvoller Fund gemacht, erzählt Pavel Tatzel.
Tady na té sýpce byly dokonce nalezeny saně.
Hier wurde ein Schlitten gefunden, den Graf Marcolini aus Dresden auf seine Herrschaft Gischberg in den 1820er Jahren mitgebracht hat. Letohrad hieß nämlich bis 1950 Gischberg. Den Schlitten soll Napoleon am 14. Dezember 1814 beim sächsischen Minister Graf Marcolini hinterlassen haben. Napoleon flüchtete in diesem Schlitten damals aus Russland über Warschau und Posen nach Dresden. Der Sohn des sächsischen Ministers, Peter Marcolini Ferretti, brachte den wertvollen Schlitten hierher. Auch Marcolini war eigentlich schon ein Hobbysammler. Den Schlitten stellte er hier als eine historische Rarität aus, die an Napoleon erinnerte.
Zum Museum gehören noch eine Dauerausstellung landwirtschaftlicher Technik, die Schloss- und Klempnerwerkstatt sowie eine Schmiede, ein Sägewerk mit drei historischen Gattersägen und daneben die Werkstätten eines Tischlers, Fassbinders und Wagners. Unter den ausgestellten Holzprodukten sind zwei bewundernswerte Transportmittel nicht zu übersehen. Ein historischer Skibob und ein monströser Schlitten, der mit einem Lenkrad ausgestattet ist.
Das ist das Erzeugnis eines Wagners aus Kunčice. Auf den Schlitten setzten sich 3 bis 4 Leute. Der vorne Sitzende sollte lenken, falls er genug Kraft dazu hatte. Es wird erzählt, dass das Verkehrsmittel meistens irgendwo im Graben landete, weil es mit den Passagieren so schwer war, dass praktisch niemand das Lenkrad bewegen konnte. Ich habe ein Foto, auf dem 4 Leute darauf sitzen, und da war es unmöglich, so etwas zu lenken.
Museumsleiter Pavel Tatzel kann nicht nur viele Geschichten erzählen, die mit den Exponaten verbunden sind, sondern die ausgestellten Maschinen auch in Betrieb setzen. Seit 2009 veranstaltet er immer im Juli den sogenannten Handwerker-Samstag, zu dem Vertreter interessanter Handwerksberufe aus ganz Tschechien nach Letohrad kommen. In diesem Jahr wird am 9. Juli das Handwerkertreffen stattfinden. Das Museum ist das ganze Jahr hindurch täglich geöffnet, vom April bis Oktober von 9 bis 17 Uhr, vom November bis März von 9 bis 16 Uhr.
Martina Schneibergova hat sie mitgenommen ins ostböhmische Letohrad, wo es jede Menge alte technische Geräte zu sehen und erleben gibt. Sie hörten unser Reiseland und damit gehen für heute unsere Berichte aus und über Tschechien zu Ende. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch einmal auf unsere Webseite. Unter www.radio.cz finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.